Deine Bausteinpyramide sieht aus wie ein verwöhnter Pudding.
So? Und deiner erinnert mich an die Frisur von Donald Trump.
Puh.
Ha! Ich hab die Sphinx! Jetzt hab ich alle 8 Weltwunder zusammen!
Tja, das war's dann wohl mit der Sphinx. Jetzt sind es die 8 Trümmerhaufen.
Zumindest haben wir in einer Sache etwas gemeinsam, Michael.
Ah ja, und das wäre?
Keiner von uns beiden wird jemals als Pharao eingestellt.
Naja, aber vielleicht als amerikanischer Präsident. Die Latte liegt da ja ganz schön niedrig. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einer Reise ins alte Ägypten in Ra. Willkommen zur Ausgabe 337 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderschöne Ägypterin Jutta mir gegenüber.
Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt ein Möchtegern-Pharao Michael.
Ja, ich habe mich schon den Bart hier gestutzt. Ja, heute reden wir über etwas ganz Besonderes, das wir von das Spiel mitgebracht haben und was tatsächlich das erste Spiel ist, das ich auf das Spiel eingesackt habe.
Hast du sehr lange für in der Schlange gestanden?
Auch sehr lange, aber das lag nicht daran, dass die Schlange zu lang war, sondern dass die da irgendwie 5 Minuten pro Nase gebraucht haben, um ihre komische Kasse da hinzukriegen. Ja, es geht um Ra von Rainer Knizia. Ein Spiel, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber das dann irgendwann mal als neue Premium, super schön, tolle Variante im Crowdfunding kam, aber nicht nach Deutschland verschickt wurde, weil es da irgendwelche Lizenzprobleme gab. Und anscheinend haben sich diese Lizenzprobleme aufgelöst. Das heißt, Ra ist jetzt tatsächlich auch verfügbar in Deutschland. Zumindest habe ich es jetzt auf das Spiel mitnehmen können. Und ich habe jetzt auch mal ein bisschen recherchiert. Man findet es jetzt auch in Online-Shops schon.
Okay.
Allerdings in den meisten Fällen zum Vorbestellen. Ich habe, glaube ich, 1 oder 2 in Niederlanden gefunden, wo es das schon gibt. Aber da ist man wieder nicht sicher, geht das denn? Ja? Aber ich habe es auch tatsächlich bei einigen Deutschen gefunden, wo man es zumindest vorbestellen kann.
Also ich weiß von niederländischen Bastelläden, dass die durchaus auch nach Deutschland verschicken.
Ja, ja, aber die muss man jetzt in.
Ja, ja, aber mit Ra und Lizenz also, und überhaupt.
Ich sag mal so, wir reviewen ja üblicherweise keine Spiele, die man nicht auch kaufen kann. Ja?
Ja.
Wir gehen stark davon aus, dass man das kaufen kann.
Ja? Richtig.
So.
Und für alle da draußen, die jetzt genauso verzweifelt sind wie ich letztens, als ich die Partie bei Boardgame Geek in der Statistik-App erfassen wollte, es ist schon ein bisschen mühselig, ein Spiel zu finden, dessen Titel nur aus 2 Buchstaben besteht. Es ist also R-A, Ra, wie der ägyptische Gott halt. Und mein Trick 17 war, dass ich erstmal das auf Boardgame Geek gesucht habe, was, also auf der Webseite, was erstmal einfacher war irgendwie, weil es da relativ weit oben in der Trefferliste war. Dort dann gesagt habe, dass ich es besitze. Und dann musste ich nur noch in meinen Besitztümern suchen. Und dann war es immer noch eine lange Liste, aber nicht mehr so lang, wie wenn ich durch alles durchsuchen musste.
Ja. Das Spiel ist schon, wie gesagt, relativ alt. Das Original, die Originalauflage kam 1999 raus. Und mittlerweile gab es ein paar Spin-offs davon sozusagen. Es gab irgendwie das Ra and Ride. Das war übrigens bei dieser Crowdfunding-Kampagne das einzige Teil,
das man hätte kriegen können. Nach Deutschland.
Ja, genau. Und es gab zwischendurch auch einen Reskin, also wo man das Spiel genommen hat und ein neues Thema drum gemacht hat. Und das hieß dann Razzia. Und da ging es um Ratten in der Mafia.
Ja, aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen und über die Regeln sprechen, schiebe ich mal kurz meinen obligatorischen Werbehinweis ein. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen. Wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz in die Regeln, weil wir haben da eine Menge drüber zu erzählen. In Ra versuchen wir, unser Reich aufblühen zu lassen, indem wir durch geschicktes Bieten die richtigen Bauwerke, Schiffe und andere Errungenschaften für unser Reich ersteigern. In jeder Runde ziehen die Spieler Plättchen aus einem Beutel und legen sie in den Versteigerungspott. Spieler können sich jederzeit entscheiden, eine Auktion auszulösen oder weiterzuziehen. Aber Achtung! Jeder Spieler hat nur bestimmte Beatchips mit bestimmten Werten, die er zum Bieten einsetzen kann, und den richtigen Wert zum richtigen Zeitpunkt zu besitzen, ist der Schlüssel zum Sieg. Nach 3 Runden bzw. Epochen endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt.
Ja, das war der schnelle Regelüberblick.
Sehr schnell, sag ich jetzt mal.
Also sehr kurz gefasst, aber es ist jetzt auch nicht super komplex. Aber Es gibt eine Menge Regeln drumherum, wann es zu Auktionen kommt, wenn jetzt nicht jemand explizit sagt, so, ich möchte jetzt hier eine Auktion machen. Da gibt es halt so ein paar Sachen, die jetzt in den Regeln nicht genauer erklärt worden sind. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, ob jetzt aufgrund der Spielmechanik die Auktion ausgelöst wird oder eben einer der Spieler sagt, ich möchte eine Auktion machen. Es geht immer darum, jeder zieht so lange Plättchen aus einem Sack, bis die Auktion kommt. Dann wird geguckt, was liegt quasi gerade im Markt. Und dann muss man sich entscheiden, ob man da bieten möchte und was man bieten möchte. Jeder hat halt drei Werte, die er bieten kann. Und dann versucht man hier eben Steine zu kriegen oder sagt sich eben auch, oh nee, die Steine brauche ich nicht.
Genau, also das Spiel ist im Wesentlichen eine sehr clevere Variante von Set Collection, also die richtigen Dinge zusammenzusammeln und Beatspiel. Und Rainer Knizia kommt ja aus der Mathematik, ist ja Wissenschaftler, Mathematikprofessor. Und der hat ja so ein bisschen den Ruf, dass seine Spiele mathematisch so quasi perfekt sind. Und das habe ich hier auch. Das Spiel ist wirklich so eine Art runtergedampftes Beat- und Set-Collection-Spiel aufs Wesentliche runtergedampft und dann aber total clever und total komplex zusammengebaut wiederum. Und zwar nicht komplex im Sinne von, es ist komplex zu spielen, sondern man kann da wirklich komplexe Strategien machen. Ne? Und zwar sind das im Prinzip drei Mechanismen. Der eine Mechanismus ist relativ einfach. Du hast vor dir dein Spielertableau liegen und dieses Spielertableau hat rechts und links so Fächer quasi. Und in diese Fächer sammelst du diese Plättchen ein. Das sind so große, so fensterförmige Plättchen, würde ich sagen, mit so einem runden Top und unten gerade, ja, so relativ chunky Plastikteile. Über die Editionen reden wir gleich noch, wir haben nämlich die Premium-Edition.
Also die Teile sehen ein bisschen aus wie die Tafeln von den 10 Geboten, wie man sie im Film Moses sieht.
Genau, und die sammelt man auf seinem Spielertableau halt rechts und links in den richtigen Abteilungen quasi, es gibt dann halt verschiedene Plättchen. Und diese verschiedenen Plättchen haben verschiedene Art und Weisen, wie sie Punkte geben am Ende des Spiels. Es gibt also zum Beispiel sowas wie, ich muss bei den Bauwerken muss ich 8 verschiedene sammeln, dann kriege ich viele Punkte, wenn ich nur 7 habe, gibt es halt weniger und so weiter. Ich kann alternativ auch gleiche sammeln, ja, also gleiche Bauwerke, wenn ich dann irgendwie da 5 habe oder so, dann gibt es schon Punkte oder 4. Dann gibt es einfach Goldplättchen, ja, die geben dann einfach
2 Punkte pro Plättchen.
Punkte am Ende, ja. Dann gibt es so Flutplättchen und Nilplättchen, die tun sich gegenseitig beeinflussen. Also für jedes Flutplättchen bekomme ich für jedes Nilplättchen einen Punkt beispielsweise.
Also ich kann ganz viele Nilplättchen haben, dann reicht mir ein Flutplättchen, damit die punkten. Aber wenn ich kein Flutplättchen habe, dann sind die Nilplättchen nichts wert.
Genau, und so gibt es halt noch so 2, 3 andere Sachen. Es gibt auch noch ein Plättchen, das kann man dann benutzen, um einzutauschen mit dem von dem Beatpot, ja, und kann sich da quasi 1 ganz gezielt rausziehen dafür. Das sind quasi so die Joker-Dinger. Aber das ist im Wesentlichen so ein wirklich so ein Set-Collection, was jetzt keine großen Überraschungen bietet, sag ich jetzt mal. Ja. Jetzt hat man aber zusätzlich noch dieses Beat-Mechanismus. Da in der Mitte liegt auch so ein Tableau, genau, wo so ein Schiff lang fährt. Und das Schiff ist quasi der Anzeiger, wann die Epoche zu Ende ist. Ja, das heißt, es wird eine bestimmte Anzahl von Auktionen gespielt und dann ist die Epoche vorbei und es werden 3 Epochen gespielt. Und dieses Schiff läuft halt immer vorwärts, wenn eine Auktion gemacht wird. Ja? Und jedes Mal, wenn ein Spieler dran ist, macht er als allererstes, zieht er aus diesem Beutel 1 von diesen Plättchen raus und legt es quasi an dieses Beat-Tableau an, in der Mitte. Und damit wird das, was in der Mitte liegt, dieser Pott, wird immer wertvoller. Oder auch nicht, weil es gibt auch noch Desaster, die nehmen dir dein Plättchen weg, wenn du die bekommst. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, sag ich jetzt mal, ja. Und man muss sich halt immer entscheiden, ist es mir das jetzt wert, da jetzt eine Auktion zu machen?
Weil das ist die andere Option. Ich kann sagen, ich greife in den Sack und ziehe ein Plättchen oder ich sage, nö, ich rufe jetzt eine Auktion aus.
Genau, wenn voll ist übrigens, also wenn da genügend Plättchen liegen, dann wird auf jeden Fall eine Auktion gemacht. Aber du kannst jederzeit auch eine Auktion ausführen. Da ist dann so ein riesiger Holzgerad dabei, den man dann irgendwie, also in der Anleitung steht, man ruft den an, indem man den zu sich nimmt. Das ist wirklich so ein riesiger Holzspielstein. Also fast schon Handteller groß.
Ja, und richtig dick. Also nicht nur so ein Plättchen, sondern es ist ein richtig solider Holzklotz.
Genau.
In Rarform.
Und dann wird halt über diese Anzahl von Plättchen, die in der Mitte liegen, abgestimmt. Aber jetzt kommt der Trick, man stimmt nicht mit Geld ab oder mit Punkten oder sowas, sondern jeder hat eine Anzahl, ich glaube es sind 4. Je nach Spieleranzahl gibt es verschiedene verschiedene Werte und auch verschiedene Anzahl von diesen Plättchen. Ja. Das sind so auch so dicke Holzspielsteine, so ich weiß nicht, ob das irgendwie Spiegel oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da stehen halt Zahlen drauf. Und mit diesen kann ich dann bieten. Und ich kann halt mit den Steinen bieten.
Das sind Sonnenscheiben.
Sonnenscheiben, gut. Mit denen kann ich halt bieten. Und die gibt es halt von 1 bis 14, glaube ich.
Ja, ich meine, der höchste Wert ist, nee, ich glaube, ging noch höher.
Also auf jeden Fall so in dieser Bereich. Ja. Ja. Und dann kann ich damit bieten und dann wird in dem Moment, wenn ich das gewinne, wird meine Scheibe, mit der ich geboten habe, also sagen wir mal, ich habe jetzt mit der 10 geboten, dann kommt die in die Mitte auf dieses Versteigerungstableau und ich bekomme den Stein, der auf dem Versteigerungstableau schon gelegen hat vorher.
Allerersten Versteigerung liegt da die 1.
Genau, das heißt, man tauscht seinen Bietstein.
Ja.
Und damit verändert man die Möglichkeiten, die man hat, beim Bieten erfolgreich zu sein. Und ich sag mal so, wer die 1 hat,
der hat Pech.
Der hat höchstwahrscheinlich Pech und der muss halt versuchen.
Oder gewinnt trotzdem.
Ja, oder er muss halt auf irgendwas bieten, was wirklich keiner haben will.
Ja.
Ja? Also das ist nämlich die Strategie sozusagen. Dann sind da vielleicht viele Desaster drin, die einem Plättchen wegkicken. Und dann sage ich halt, okay, aber ich will diese 1 wegkriegen. Mhm. Ja? Denn am Ende des Spiels bekommt man die Punkte von diesen gesammelten Sets. Aber man bekommt zusätzlich noch die Summe der übrigen Beatsteine, die ich habe. Also wenn ich jetzt die 12, die 11 und die 10 habe zum Beispiel, dann kriege ich entsprechend viele Punkte.
Also ich kriege alle Beatsteine, die ich habe, aber eben die ich habe.
Genau.
Und wenn ich jetzt schlecht getauscht habe und da die 1, 2 und 3 liegen habe, kriege ich halt nur 6 Punkte.
Im Endeffekt führt das dann dazu, dass ich die ganze Zeit mir überlegen muss, bin ich sehr erfolgreich beim Bieten, indem ich immer mit den höheren Zahlen biete, ja? Oder bin ich sehr erfolgreich am Ende beim Spielstein einsammeln? Oder mache ich das Ganze so, dass ich genau diese Balance finde zwischen, ja, das ist jetzt ein Dings, was die anderen Spieler, ich gucke mal, was die anderen Spieler so haben. Oh ja, der will bestimmt noch Bauwerke haben. Das ist ein interessanter Pot für diesen Spieler. Oder das ist ein interessanter Pot für diesen Spieler. Ich biete mal, glaube ich, da drauf, aber ich biete mal nicht mit meiner höchsten Zahl, weil die gibt mir am Ende des Spiels noch Punkte. Und wir sind schon in der zweiten Epoche relativ am Ende. Also es gibt da ganz, ganz viele Ebenen drin, die bei diesen eigentlich sehr einfachen Konzepten, und wir haben euch jetzt wirklich die gesamten Regeln quasi erzählt, dann auch sowas wie Spielerinteraktion reinbringen, weil man denkt die ganze Zeit so, naja, so richtig die Spielerinteraktion hat man ja nicht, es gibt ja nur diesen Pott, ja, und da ruft halt irgendeiner Stopp. Aber es gibt die absolute Spielerinteraktion, weil man immer genau gucken muss, was haben denn die anderen? Oh, da sind noch 2 Bauwerke jetzt drin, die will ich unbedingt haben, und der andere, der will die mit Sicherheit auch haben, ja. Oder die anderen sammeln gar keine Bauwerke. Ich bin der Einzige, der Bauwerke sammelt. Ich glaube, ich kann mich beruhigt zurücklehnen und davon ausgehen, dass, wenn ich dran komme, das Zeug noch da ist. Ja.
Ja, also ihr merkt schon an der Stimmlage und dem Redeschwall, der hier aus Michael hervorblubbert, wie begeistert Michael von diesem Spiel ist.
Ja, also ich finde das Spiel sehr gut. Ja. Mhm. Ich bin jetzt nicht absolut begeistert, aber ich finde es mal wieder, das ist ein wirklich elegantes Design, finde ich. Und das gefällt mir einfach in diesem Spiel. Das ist ein sehr, sehr logisches Design, wo die Sachen genau ineinander passen. Und ich habe so dasselbe Gefühl, wie wenn ich jetzt irgendwie so einen IKEA-Schrank zusammenbaue und es passt alles zusammen und es ist alles super. Ja?
Ich kann diese Ansicht leider nicht teilen.
Okay.
Weil dieses Spiel ist nämlich auch leider sehr, sehr gnadenlos mit Spielern, die unaufmerksam sind oder halt, weil sie noch nicht die Relevanz von verschiedenen Dingen erkannt haben, einen Fehler gemacht haben. Und wenn du diesen Fehler einmal gemacht hast, kommst du aus der Scheiße nicht mehr raus.
Ja, wenn man einmal die 1 hat.
Nee, aber ich hatte halt keine wirklich hohen Zahlen. Ich hatte halt nur so Mittelfeld und ich habe damit nichts gekriegt. Es wurde alles weggeschnappt und der Romina ging es ja genauso, die hat auch nichts gekriegt. Wir haben da praktisch mit 0 Plättchen am Ende gesessen und es war ätzend, ohne Ende. Wir haben praktisch nicht mitgespielt. Nee, nicht, ja.
Da muss man ein bisschen strategischer agieren halt. Das ist ein Spiel, ich gebe zu, das ist ein Spiel, wo ihr Fehler werden nicht verziehen, sag ich jetzt mal, ja. Weil wenn man einen Fehler macht, dann sitzt man halt da mit einer Konfiguration, die Mist ist und mit der man nicht mehr auf den Boden kommt.
Ja, es ist, also ich habe schon viele Spiele gespielt, wo die auch ähnlich gnadenlos sind, aber ich habe selten so viel Frust geschoben wie in dieser einen Partie, wo ich wirklich, ich konnte machen, was ich wollte, dann habe ich gedacht, oh, jetzt kann ich es mal kriegen, nee, dann ist mir doch wieder jemand dazwischen gegrätscht. Oder dann waren die Plättchen weg, bis ich sie hätte holen können. Oder dann stellte ich aber fest, oh scheiße, die Epoche ist zu Ende. Das heißt, ich komme gar nicht mehr ran. Nee, das hat keinen Spaß gemacht.
Also was man natürlich auch noch dazu sagen muss, das Spiel wird komplexer, wenn mehr Spieler mitspielen. Ja? Weil dann halt auch deutlich mehr Leute sozusagen die Hand am Pott haben. Und der Pott wird nicht kleiner, sondern das sind genauso dieselbe Anzahl von Plättchen, über die da gesteigert wird. Und es ist auch das gleiche Tableau, was ich vor mir habe. Die Konfiguration der Beatchips ist ein bisschen anders. Und die Anzahl der Versteigerungen ist ein bisschen anders. Also es werden ein paar weniger Versteigerungen gemacht pro Epoche. Das Schiff fängt sozusagen schon mal ein bisschen im Fluss an. Aber ansonsten ist es natürlich so, das gebe ich zu, wenn je mehr Spieler, desto krasser und strategischer wird das. Weil man dann halt die ganze Zeit aufpassen muss, was kann alles noch passieren, bis ich wieder dran bin. Ja? Also und auch, muss ich auch zugeben, das Spiel ist natürlich ein Spiel, was eine Lernkurve hat. Das heißt, das fühlt sich also einfach an, wenn man die Regel gelesen hat, wenn man sich sagt, ja, das ist schwierig, ja. Und dann spielt man das und merkt dann so, oh scheiße, das hat doch eine ganz viel, ganz krasse Strategie drin, die ineinander greift. Und
es hat extrem viel Glücksfaktor.
Das finde ich nicht. Das finde ich überhaupt nicht. Nein, nein.
Also eins meiner Hauptprobleme war, dass ihr alle regelmäßig, bis ich wieder dran war, 3, 4 rote Radteils gezogen hat, schon 4-mal das Schiff weitergezogen ist und Versteigerungen waren und quasi die Epoche zu Ende war, bevor ich überhaupt richtig ins Spiel gekommen bin.
Ja.
Das ist Glück. Das ist Zuglück.
Aber es gibt andere Spiele, die wesentlich mehr Glück Einfluss haben. Und hier ist der einzige Glück wirklich dieses Ziehen aus dem Beutel. Und sonst gibt es keins. Es gibt keine Würfel, es ist nicht verdeckt oder so, es ist alles offen. Also,
aber wieso bist du der Meinung, dass ein Würfelglück mehr glückslastig ist als ein ich ziehe ein komisches Teil aus einem dicken Sack raus?
Ja, aber es gibt ja so viele Moving Parts bei diesem Spiel, so viele Sachen, die da passieren mit deinen Beatchips, mit dem Setup hier und so weiter. Da ist ein einziger Glücksfaktor drin. Ich finde, der Glücksfaktor ist hier nicht so wirklich das Problem. Also Ich glaube, das hat eine Lernkurve und wenn man das gut spielen kann, dann werden Einsteiger ein Problem haben. Ja.
Ja, Einsteiger werden auf jeden Fall ein Problem haben, wenn du gecheckt hast, dass du A, darauf aufpassen musst, dass du die hohen Beatchips behältst und die möglichst sinnvoll tauschst gegen etwas ähnlich hohes und nicht irgendwie in die niedrigen Gefilde irgendwo absinkst. Dann hat natürlich der andere keine Chance, weil das wird er im ersten Augenblick nur mit sehr, sehr viel Glück und Verstand wahrnehmen und eher sich versieht, sitzt da auf den niedrigen Beatchips und kriegt gar nichts mehr.
Ja, also das ist ein Risikomanagement.
Und wenn dann eben noch der Glücksfaktor bzw. das Pech zuschlägt und ständig rote Radteils gezogen werden, sodass du gar nicht mehr dazu kommst, dass sich der Markt überhaupt aufbaut oder weil ihr hier so raffgierige Aasgeier seid, die immer sofort sagen, oh, da liegen schon 3 Teils, die sehen ganz gut aus, die schnappe ich mir jetzt einfach schon mal.
Ja.
Dann hast du als Neueinsteiger überhaupt gar keine Chance.
Also nochmal kurz aufzuklären, falls ihr euch fragt, was die roten Radteils sind. Wenn man ein rotes Plättchen zieht aus dem Beutel, dann wird eine Auktion durchgeführt, auch wenn keiner sie angefordert hat.
Da ist es dann auch völlig egal, ob was im Markt ist oder nicht.
Und auch da, finde ich, hat Rainer Knizia sich geschickt überlegt, wie man das einbettet. Und wenn man so ein rotes Plättchen zieht, dann fängt man nicht selbst an zu bieten, sondern der Spieler links von dir fängt an zu bieten. Das heißt, du bist der Letzte, der bietet, wenn du das Radteilchen gezogen hast. Ja. Also ich finde das Spiel richtig, richtig cool. Ich finde, das macht Spaß. Ich finde, das ist, auch wenn es dir jetzt nicht gefällt und auch wenn du sagst,
aber wenn ich Ra anrufe, um eine Auktion auszulösen, bin ich auch der Letzte, die bietet.
Dann
doch.
Dann bietest du als Letzter. Du bietest immer als Letzter.
Sag
du,
ich doch.
Ja, ja. Also der Links von dir fängt
jetzt
an.
Du hast jetzt gerade so getan, als ob das bei den roten Teils, die man zieht, anders wäre. Aber nee,
ist immer so.
Du bietest immer als Letzter, wenn du die Auktion auslöst. Das heißt, du hast immer das letzte Machtwort. einzige kleiner Pferdefuß ist, wenn du Ra anrufst und keiner bietet was, dann musst du bieten.
Genau, wenn du sozusagen die Auktion angefordert hast, dann musst du auch bieten.
Ja.
Weil wenn du ein rotes Teilchen ziehst, nicht.
Du kannst es lassen, wenn irgendjemand anders geboten hat, weil dann ist ja auf jeden Fall der Markt leergeräumt. Aber wenn keiner bietet, dann musst du.
Richtig. Also und außerdem dauert das Spiel ja auch nicht so lang, ne? Also wir haben jetzt, wir reden über ein Spiel, was 30, 40 Minuten vielleicht dauert. Ja? Das geht ziemlich schnell. Und wenn man nur mit zwei Spielern spielt, geht das noch mal schneller, weil dann weniger Auktionen gespielt werden. Ja, also selbst wenn du, Jutta, ich sitze mir gegenüber und rollt die ganze Zeit mit den Augen, ja.
Ja, ich teile deine Ansichten
selbst wenn es mal nicht so gut klappt, kann man immer noch damit leben, dass das Spiel halt nicht zwei Stunden dauert. Und so wie bei Rise of the Wastelands, ich irgendwie zwei Stunden lang von Jutta in den Boden gerammt werde, bis nicht mal mehr die Haarspitzen rausgestanden haben, ne? Muss ich jetzt nur mal anmerken, ja.
Ja, aber du wolltest dieses Spiel haben und spielen. Da kann ich doch nichts für, wenn das ein Spiel ist, das ich gut kann.
Ich kann dieses Spiel ja auch wertschätzen, ohne dass ich es irgendwie gewinne und dass ich sogar ganz, ganz schlimm verliere. Und zwar über Stunden. Ja? Es hat schon in der zweiten Runde schon angefangen. Ich wusste schon, wo das hinläuft. Ja? Das ist hier nicht so, finde ich. Und wie gesagt, es dauert nur 30 Minuten, dann hat man es vorbei.
Ja, also für mich, ja, also spielerisch hat dieses Spiel sehr, sehr wenig Reizvolles für mich. Was natürlich auch daran liegt, dass ich Beat-Spiele oder Auktionsspiele generell nicht besonders mag. Ich finde das nicht besonders spannend zu beobachten, wer bietet was oder wer kann was bieten und wer kriegt welche Teils und wer will welche Teils haben. Das ist eine Form von Analyse und Strategie, die mir keinen Spaß macht. Wenn man dann eben tatsächlich sich durch eine schlechte Entscheidung ins Abseits geschossen hat, was ich bei der zweiten Partie, die wir gespielt haben, tatsächlich getan habe, dann wird es dann halt auch noch sehr, sehr langweilig, weil deine einzige Aufgabe besteht noch darin, für die anderen Teils aus dem Sack zu ziehen und hinzulegen, weil du wirst sie eh nicht bekommen und kannst du dabei zugucken und vielleicht eine Wette insgeheim darauf abschließen, wer von den anderen Mitspielern gewinnen wird. Und das rettet jetzt das schöne Material, über das wir vielleicht mal reden sollten, dann auch nicht mehr.
Kommen wir mal zum Material tatsächlich. Es gibt das Spiel in verschiedenen Varianten. Es gibt die ganz normale Basisversion, die kostet um die 50 Euro. Das ist eine Variante, da sind diese Plättchen, die man zieht, sind Pappplättchen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob bei dieser Version auch schon ein Beutel dabei ist. Ich glaube nämlich, da ist kein Beutel dabei. Man zieht die einfach im Stapel.
Ja. Was Sinn machen würde, weil wenn du Pappplättchen in einen Beutel schmeißt, dann kriegen die sehr schnell angestoßene Kanten.
Richtig. Denn man muss diesen Beutel wirklich die ganze Zeit rumreichen. Also
und du musst da auch drin rumwühlen, weil genau. Du willst ja möglichst nicht ständig das Gleiche ziehen.
In unserer Version, wir haben die Sun God Edition, ja, wo auch schon die Erweiterung drin ist. Die Erweiterung ist auch ganz nett, das ist mit so Handelsschiffen, die man kriegen kann. Müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, die ist ganz okay. Die bringt aber keinen wesentlichen neuen Aspekt ins Spiel rein. Da sind die Plättchen aus so einem Bakelit-Material, so Plastik, und sind in so einem großen Stoffsack drin. Also richtig, richtig großer, voluminöser Stoffsack, der auch einiges wiegt. Und diesen Sack kippt man halt quasi um den Tisch rum. Das muss auch tatsächlich so sein, weil, wie gesagt, man wühlt schon ganz schön in diesem Sack rum. Und wenn da Pappplättchen drin sein, dann kann man da wahrscheinlich 3, 4, 5 Mal spielen. Und dann fangen diese Pappplättchen an, sich aufzulösen.
Was wir jetzt natürlich nach den wenigen Partien, die wir bisher gespielt haben, noch nicht beurteilen können, ist, diese Bakelitsteine sind halt farbig bedruckt. Das sieht super schön aus. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, wenn wir da jetzt sehr viel spielen und dann irgendwo bei der 50., 60. Partie sind, dass sie dann vielleicht auch anfangen zu zerkratzen oder abzublättern. Das weiß ich jetzt nicht.
Weiß ich nicht. Aber das macht auf jeden Fall Spaß, sag ich mal. Das hat schon schön was Haptisches.
Das sieht edel aus, das hat eine schöne Haptik, das macht schon was her. Ja. Genauso wie dieser chunky, bunt bedruckte Holzra, mit dem man dann eben Ra anruft, um zu sagen, ich möchte jetzt hier eine Aktion starten.
Ja, und auch die Spielsteine mit den Sonnenscheiben, wo die Auktionswerte draufstehen, sind so richtig große Steine. Ja? Da wird also quasi nicht gespart bei dem Ganzen. Auch die Spielertableaus. Ja?
Irgendjemand hat gesagt, in dem Spiel wäre ein ganzer Baum drin. So schlimm ist es jetzt nicht, aber da ist schon ordentlich Holz reingeflossen.
Ja, also auch die Pappteile, die dabei sind, die sind alle richtig dick und so. Das ist schon sehr Premium. Aber es hat natürlich auch einen Premiumpreis. Die Sun God Edition kostet 130 Euro. Ich glaube, es gibt noch eine dazwischen. Das ist die ohne die Erweiterung. Und die kostet 120 oder sowas in der Richtung. Das ist alles ein bisschen seltsam, denn also ich habe das schon.
War das nicht umgekehrt?
Nee, ich habe das.
War nicht die mit den Metallmünzen die teurere?
Nein. Ich habe das nicht so richtig verstanden, was da die Idee war bei den Editionen, weil das war diese, das ist diese Crowdfunding-Geschichte. Es gab also die Standardversion, dann gab es die Version mit Pappplättchen, aber Metallmünzen für das Geld, also für die Siegpunkte.
Ja, es gibt ja
also
diese Siegpunkte. Das ist diese mittlere.
Genau, das ist die mittlere. Und dann gibt es halt die Acrylversion, das ist die, die wir haben, wo die Punktchips halt auch aus Acryl sind.
Und ja? Nicht aus Metall.
Und nicht aus Metall. Also ich hätte die ja gerne aus Metall gehabt. Wieso gibt es denn nicht die Möglichkeit zu sagen, ich hätte gerne die Acryl-Zugplättchen, aber die Metallmünzen, das gibt es nicht. Ja? Und das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ja, man kann auch mit den Acryl-Sachen gut leben.
Zumal dann auch der Preisunterschied zwischen der mit den Metallplättchen und den Acrylplättchen irgendwo, hast du gesagt, nur bei 10 oder 15 Euro ja, irgendwo lag. So
und allerdings ist bei der Standardversion halt die Erweiterung nicht dabei. Ja,
ja natürlich. Ich wollte nur sagen.
Ich habe die Erweiterung da nicht separat gesehen. Ja. Ich glaube, die gibt es nur mit dem Bundle. Also bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die gibt es. Also die Konfiguration der Produktzusammenstellung in den Editionen ist ein bisschen seltsam, sag ich jetzt mal.
Die ist nicht so flexibel, wie wir es gern gehabt hätten.
Nee.
Also wir hätten dann lieber so einzelne Päckchen gehabt und gesagt, ich hätte gern die Erweiterung und ich hätte gern die Metallmünzen und das ist das Basisspiel, das ich nehme.
Jetzt natürlich 130 Euro schon ein stolzer Preis. Ist es 130 Euro wert? Ich würde sagen, das ist diskutabel.
Ja, ja ganz eindeutig.
Also ich finde das Spiel super. Das kriegt auch gleich eine gute Bewertung von mir. Die Materialien sind großartig. Ja.
Und also man muss jetzt schon sagen, du hast schon erwähnt, da ist dieser große, wirklich hochwertig gearbeitete, bedruckte Sack für die wirklich hohe Anzahl an Bakelit-Karten. Acryl-Tokens, die man zieht drin. Dann gibt es ein zusätzliches Stoffplättchen, Säckchen für die Acrylplättchen,
alle mit denen man, Design, ne?
Die man die Punkte werten kann. Und dann war noch ein.
Für die Schatzkistchen, für die Erweiterung.
Genau, dann war noch ein Stoffsäckchen dabei für die Erweiterung, wo die Schatzkisten für die Händler irgendwo drin sind. Dann hast du diese extrem wertigen Pappplatten, also die Spielertableaus und die Auktionshalle. Du hast diese großen Holzteile zum Bieten. Aber ganz ehrlich, 130 Euro ist schon eine Hausnummer dafür und, aufgerufen.
Und auch da ist es ein bisschen inkonsistent, denn es gibt diese richtig guten Stoffsäckchen, die auch schön designt sind und so für die Erweiterung, für das Geld, also für die Siegpunkte und für diese Auktionsplättchen. Aber für die Holzteile, wo diese Sonnenscheiben
die,
drin
die
sind,
Wertung, die Auktionsscheiben, die da gibt es kein Säckchen.
Sind einfach in einem Ziplock.
Plastiksack.
Das hätte jetzt noch gefehlt. Weißt du, so ein Ding hätte noch gefehlt.
Ja, ne? Da hätte man doch auch noch einen Stoffbeutel für machen können, also, verdammt.
Wie gesagt, ich finde die Produktkonfiguration etwas inkonsistent. Ja? Und ich glaube, für 130 Euro, wenn ich vorher gewusst hätte, was drin ist und wie das Ganze funktioniert und so, hätte ich vielleicht eher eine kleinere Version genommen. Allerdings hätte ich bei der kleinsten wieder gesagt, scheiße, das ist jetzt aber auch ein bisschen zu schrumpfig. Ja,
ja und vor allen Dingen, dann hast du diese Pappmarker für 50 Euro, was ja auch immer noch viel Geld ist, die dir dann nach 10 Partien irgendwie anfangen auseinander zu fleddern.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, du ziehst die einfach. Der Piet hat ja die kleinste Version, da können wir ihn mal fragen, ob das was da drin ist. Das finden wir noch raus für euch. Ja, also 130 Euro ist schon eine Ansage, da müsst ihr halt drauf vorbereitet sein. Wenn ihr sagt, dieses Spiel ist so geil und ich will das irgendwie 20 Mal spielen, 30 Mal spielen, 40 Mal spielen, dann lohnt sich das vielleicht. Wenn ihr das eher so 5, 6 Mal spielt, so wie wir, dann geht es vielleicht auch mit der kleineren Version. Ja. Ja?
Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass hier sehr, sehr schön die altägyptischen Zeichnungen und Grafiken aufbereitet und benutzt wurden. Also die Gottheiten sind schön abgebildet. Man findet altägyptische Symbole wieder. Das macht natürlich auch einiges von Flair aus. Aber ich meine, nur schön sein reicht halt dann leider auch nicht bei mir für ein Spiel.
Ja, was sagt denn die Community?
Also die Community sagt, dass es ein Spiel für 2 bis 5 Spieler ist. Die Community ist der Meinung, dass es eigentlich ein Spiel für 3 bis 5 Spieler ist. Die rät also von 2 Spielern ab und sagt, die beste Spielerzahl ist 3 bis 4.
Ja, wie gesagt, ne, je mehr Spieler, desto schwieriger wird das Ganze.
Und die Spielzeit ist hier mit 45 bis 60 Minuten veranschlagt. Das war auch eher mein Empfinden. Mhm. Ich glaube, du warst einfach zu enthusiastisch und hast nicht gemerkt, wie lange die Zeit dahin tuckert. Offizielle Altersempfehlung ist 12. Die Community sagt, kann man auch schon ab 10 spielen.
Ja, dann müssen aber alle auf demselben Level sein, sag ich jetzt mal, ja.
Ja, also einen 10-Jährigen, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob der da Spaß dran hat.
Ja.
An diesem speziellen Mechanismus, Beat-Mechanismus halt. Da kann es bestimmt auch Kids für geben, die das toll finden. Aber die 10-Jährigen, die ich so kenne, die fänden das jetzt eher dröge. Aber okay. Und dann gibt es eine Wertung mit einer 7,7.
Genau. Da würde ich ein bisschen drüber gehen. Ich würde eine 7,9 vergeben. Ich finde das wirklich großartig, dieses Spiel. Ich finde es einfach unglaublich elegant gemacht, wie diese Mechanismen miteinander verwoben wurden. Und ich habe die ganze Zeit wirklich dieses Gefühl gehabt beim Spielen so, ja, das passt. Ja. Und zwar nicht, was ich mache. Ja. Da habe ich auch bei einigen Partien bin ich auch ziemlich das Ganze nach hinten losgegangen. Sondern ich habe mich einfach über diesen schönen Mechanismus gefreut, der einfach so ineinander passt. Und du denkst halt die ganze Zeit, ja, also eigentlich müsste das jetzt ja eigentlich irgendwie so, ja, genau so ist es ja auch, ne? Also ich finde es einfach, das ist wie so ein typischer Knizia, ja. Das ist halt mathematisch perfekt. Und das hast du halt hier wieder. Das Design ist einfach perfekt, finde ich. Ja, das ist wirklich richtig gut. Der Spaß ist eine andere Sache. Da habt ihr ja gemerkt, sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ja, aber beim Design darf man auf keinen Fall irgendwie meckern hier. Das funktioniert einfach. Ja, das ist einfach unglaublich rund.
Also Romina und ich haben uns ungefähr nach den ersten 15 Minuten genervte Blicke zugeworfen und darauf gewartet, dass es endlich vorbei ist, das Drama. Mathematisch perfekt, weiß ich nicht.
Halt nicht
mathematisch perfekt heißt definitiv nicht, dass es deshalb auch Spaß macht. Das ist keine Garantie, sondern also turnt mich eher ab. Und ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, ob es wirklich so mathematisch perfekt ist, wie du gerade behauptest, weil ein Mathematiker hat immer mehrere Lösungswege zum Ziel. Und hier gibt es. Nee, hier gibt es nur, es gibt vielleicht nicht nur einen, aber es gibt nur sehr, sehr wenige Wege zum Ziel.
Ist halt nicht jeder zum Pharao geboren, ne? Das Spiel ist übrigens auf Platz 102 der Strategiespiele bei Boardgame Geek
das
und auf Platz 121 über von allen Spielen.
Ist mir vollkommen egal. Bei mir bekommt das Spiel nur eine 6,2, weil ich es nicht schön fand.
6,2?
Ja.
Das ist ja super schlecht.
Ja.
Nee, da bin ich nicht mit einverstanden.
Das ist mir vollkommen egal, ob du damit einverstanden bist. Das ist meine Meinung. Ich fand das Spiel schrecklich.
Ja. Außerdem hat es 130 Euro gekostet. Mit wem soll ich denn das jetzt spielen? Wir müssen das spielen.
Ja, Schatz. Wenn du das unbedingt auf den Tisch bringen willst und sich noch mehr arme Würmer finden, die das mitspielen wollen, dann können wir das nochmal auf den Tisch bringen. Aber auf gar keinen Fall nur zu zweit. Und wir haben so viele andere Spiele, da findet sich bestimmt was wir währenddessen spielen können.
Ihr merkt mein Problem hier. Macht euch einfach selbst mal ein Bild.
Lass uns nochmal Rise of the Wasteland spielen.
Ja, genau. Ich freue mich schon, die ganze Zeit geprügelt zu werden. Also, wie gesagt, ihr habt unsere Meinung gehört. Ich würde euch raten, probiert es einfach mal aus. Ja, das Spiel kann man auch super irgendwo mitspielen mal.
Ja, insbesondere bevor ihr die 130 Euro in die Hand nehmt, solltet ihr vielleicht wirklich versuchen, das mal irgendwo mitspielen zu können. Ihr habt ja gerade gehört, Michael wird super gerne nochmal spielen. Wenn ihr in Bonn und Umgebung wohnt, kommt doch einfach mal vorbei und spielt es mit dem armen Michael, damit er das nochmal spielen kann.
Da würde ich mich freuen.
Und überlegt euch, ob ihr da wirklich 130 Euro für ausgeben wollt oder ob ihr die leichter oder weniger teure Version kaufen wollt. Und trefft erst dann eure Entscheidung.
So, und wir machen jetzt hier Schluss und dann diskutiere ich das mit Jutta nochmal hier aus. 6,2 Punkte, also.
Hier wird nichts ausdiskutiert, meine Meinung steht. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz, ganz super Zeit. Spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.